Ja, ich freue mich, dass ich mit euch was teilen kann, und zwar zu dem Thema: Nur wo ich mitarbeite, wird auch an mir gearbeitet. Ortsgemeinde ist ein Ort, wo an dir gearbeitet wird. Ich habe nach einem Beispiel überlegt aus unserem Alltag. Wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst, was ist deine erste Frage? Also meine erste Frage war das Auto bisher in einer Vertragswerkstatt? Wurde an diesem Auto gearbeitet von Leuten, die sich auskennen mit dem Auto? Oder hat es irgendjemand so in so einem Hinterhof gemacht? Ich habe letztens mein Auto zu so einer Hinterhofwerkstatt gebracht, weil ich dachte, ich bin schlauer. Und als ich es dann abholte und wir auf der Autobahn waren, wurde es immer lauter. Es war günstiger, es war 200 Euro günstiger wie die Vertragswerkstatt. Aber dann habe ich gehalten und von unten angeschaut, die haben einfach die Schrauben nicht dran gemacht an die Abdeckung. Und zum Glück ist sie nicht weggeflogen, niemand auf die Scheibe. Und für mich ist das manchmal so, wenn Christen auf mich zukommen und dann kommt man so ins Gespräch und dann kommt man auch darüber ins Gespräch: Hey, bist du in der Gemeinde, bist du irgendwo in einer Vertragswerkstatt? Und manche kommen und sagen: Nee, ich bin so eine Freien. Also so, ich bin nirgendwo, oder ich gehöre zu der allgemeinen Christenheit und so weiter. Und ich denke, Mensch, wie schade. Es gibt Vertragswerkstätte, es gibt gute, lebendige Gemeinden, da arbeitest du mit, hoffentlich, und da arbeiten Menschen an dir, und die sorgen dafür, dass du nicht ohne die Schrauben aus der Werkstatt rausfährst. Die sorgen dafür, dass du verkehrssicher bist. Da gibt es Menschen, um das zu übertragen. Wir hatten es gerade mit Petrus vorher. Wir stammen ja ursprünglich aus derselben Gemeinde. Da gibt es so eine Oma in der Gemeinde, die zieht die Schrauben fest. Ich erkläre es euch das mal. Die hat einfach ein Auge auf die Menschen, und wenn sie merkt, dass es irgendjemandem nicht gut geht oder dass er irgendetwas macht, was ihm schadet, ist eine ältere Oma, die hat ein gewisses Standing, die geht dann nach dem Gottesdienst auf die Leute zu und macht dich darauf aufmerksam und sagt: Hey, was ist denn da los? Warum ist irgendetwas in deinem Leben, irgendwo eine Schraube locker? Darf ich mal das Beispiel nehmen, was wir erwähnt haben? Also, die hat dann irgendwann zu Petrus gesagt: Ey Petrus, wie kannst du irgendwie voll für Gott on fire sein und gleichzeitig irgendwie rauchen? Wie geht das? Ja? Hey, komm, du schaffst es, da rauszukommen. Und ich glaube, das war eine gute Schraubenanziehung, oder? Bist du ihr dankbar? Das ist, ja, und hey, die Oma hat mich auch genervt früher, ja? Ich fand das als Teenie überhaupt nicht gut. Die hat dann Dinge gesehen, wo ich einfach auch stecken geblieben bin in meiner Entwicklung. Und die kam dann zu mir, auf mich zu, und hat gesagt: Hey Sebastian, was ist denn los? Ich beobachte dich seit längerer Zeit. Du hast dich eine Zeit lang mit Gott echt entwickelt. Du bist weitergegangen. Und jetzt habe ich das Gefühl, du bist wie gebremst. Ich bete für dich. Was ist los? Weißt du, wie gut ist es, solche Leute zu haben, die diesen Blick haben, die sich das auch trauen, wo du in Beziehung bist in deiner Gemeinde, wo du nicht anonym reinkommst und anonym rausgehst, sondern wo Leute auch eine Lebenserfahrung haben. Das sind solche Schätze. Leute, die... Ich hatte eine Oma in einer anderen Gemeinde, die kannte von jedem Jugendlichen nach spätestens 3 Wochen den Namen. Und die hat sie mit Namen angesprochen. Und die hat viele Leute gebetet und hat sich interessiert: Wo stehst du, wo willst du im Glauben und so, ja? Das Handy war egal, welches Handy du hattest, kannte sie ja nicht. Aber hey, wo stehst du im Glauben? Die war daran interessiert, bei dir die Schrauben anzuziehen. Die war daran interessiert, dich vorwärts zu entwickeln. Und Gemeinde sollte so ein Ort sein. Ich verspreche dir eins: Je mehr du dich in eine Gemeinde einbringst, desto mehr von lockeren Schrauben werden anderen auffallen. Aber ganz ehrlich, ist das nicht gut? Willst du nicht dieses Gefühl haben: Hey, da ich war in einer Vertragswerkstatt und die haben wirklich hingeschaut, die sind daran interessiert, dass ich lange verkehrssicher bin. Die sind daran interessiert, dass ich lange auf der Straße bin, dass ich nicht ständig nur in der Werkstatt sitze. Die wollen, dass ich die Höchstgeschwindigkeit erreiche, dass ich keine Gefahr für mich und für andere bin. Wie gut, in einer Ortsgemeinde mitzuarbeiten, weil, hey, wenn du nicht mitarbeitest, fällt niemanden auf Marken, die du hast. Du kannst das Sonntagsgesicht aufziehen, smilen und alles ist nett. Und wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, sagst du: Gut, wie ist Arbeit gut, wie ist Familie gut, und wieder rausgehen. Ich verspreche dir, wenn du irgendwo mitarbeitest und dich irgendwo auf Menschen einlässt, dann wird relativ schnell auffallen, wo ich meine Marken habe, wo du deine Marken hast, und dann kommt man zusammen vor Gott und sagt: Gott, hilf uns, das einander zu arbeiten, einander mitzuarbeiten. Mitarbeit bedeutet Arbeit. Du musst Arbeit in andere reinstecken und sie stecken Arbeit und somit auch Zeit und Liebe in dich hinein. Du bist als Mitarbeiter automatisch ein Vorbild, ob du es willst oder nicht, ein gutes oder ein schlechtes, ob du damit, aber du bist ein Vorbild, genauso mit Eltern. Wenn ich ein schlechtes Wort in der Gegenwart meiner Kinder wähle, die kopieren das sofort, ohne mich zu fragen. Die lernen und die haben es entweder dann von mir oder von den Erziehern im Kindergarten, die schlechten Sachen, die sie haben, ja? Weil das sind die Leute, die sie am meisten prägen, die Eltern und die anderen. Leitung, Führung fängt damit an, dass jeder von uns sich selbst leitet oder leiten muss. Hör mal, heute Morgen bist du aufgestanden. Ich gratuliere dir dazu. Das war Selbstleitung. Du hast den Sieg gegen die Bettdecke gewonnen. Montag wirst du deinem Tageswerk nachgehen müssen. Du wirst deine Beziehungen, an denen wirst du arbeiten, die wirst du gestalten. Du wirst Verantwortung übernehmen für dich und für die dir anvertrauten Personen und Güter. Mütter sind, glaube ich, so ziemlich mitunter die stärksten Leiter. Sie erziehen, sie prägen und leiten die heranwachsende Generation. Durch Zeit, durch Geduld, durch Liebe, durch Geborgenheit. Unsere Gesellschaft ist krank, weil die das nicht genügend wertschätzt. Ich glaube, hinter jedem erfolgreichen Mann oder Frau steht eine Mutter, die das wirklich stark getragen hat, die das stark geprägt hat. Väter auch, aber wir sind oft zeitlich einfach nicht so präsent. Und ich bin ja dankbar allen Müttern oder Großmüttern. Manchmal sind es auch die Großmütter. Man sagt, die schwierigste Aufgabe besteht darin, sich selbst zu leiten, sich selbst im Griff zu haben, sich selbst zu führen. Es ist viel einfacher, anderen zu sagen, was sie tun sollten. Aber sag es dir selber mal, was du verändern willst. Es ist so einfach, jemand anders zu kritisieren, aber es ist so schwer, an sich selbst Kritik zu üben. Ich meine konstruktive Kritik. Ich meine nicht sich verdammen. Ich meine zu sagen, hey, da stehe ich, da will ich nicht stehen. Wie kriege ich die Schraube angezogen? Wo kriege ich das Werkzeug her? Wo ist der Mensch, der mir helfen kann, das Ding festzumachen? Wir müssen uns selbst auch im Umgang mit anderen Menschen leiten. Uns selbst im Griff haben, unsere Stimmung und Emotionen meistern, mit Erfolg und Niederlagen klarkommen, uns versöhnen und vergeben. Ist nicht so einfach, gell? Sonnenschein, hey, da gehst du ans Wasser, aber Regen, dich trotzdem aus dem Bett zu schälen, trotzdem den Dingen nachzugehen, wenn schwierige Nachrichten in dein Leben kommen, trotzdem weiterzugehen. Einer der bedeutendsten Leiter, Kirchenleiter, hat gesagt, traue nie einem Leiter, der nicht humpelt. Also, andersrum gesagt, umgib dich mit Menschen mit Lebenserfahrung. Wenn einer so irgendwie aus dem Boden stammt und alles drauf hat und alles perfekt und hat noch nie eine Krise erlebt und durchlebt und er will allen sagen, wie es geht, traue so einem Menschen nie, würde ich dann den Umkehrschluss sagen. Es ist ein, manchmal fragt man sich, warum kommen Schwierigkeiten in unser Leben? Warum kriegen wir eine Beinverletzung? Warum humpfen wir danach? Ja, wenn du danach weitergehst, wenn du das überstehst, dann bist du vertrauenswürdig. Da können andere Menschen sich an dir orientieren, weil du schon Dinge durchgemacht hast. Und es ist ein Schatz, auch wenn wir uns das so nicht aussuchen würden. Die Herausforderung besteht auch darin, dass du dich selbst führst, anstatt getrieben, gesteuert und irgendwie so viele Menschen sagen, ich kann nichts dafür, ich wurde dazu getrieben oder ich kann nichts dafür, ich wurde dazu gedrängt oder ich war so besoffen, ich weiß eh nicht mehr, was ich gemacht habe. Denn schließlich sind wir für uns selbst und für die Ergebnisse in unserem Leben verantwortlich. Es ist dabei wichtig, in unserer persönlichen Entwicklung nicht stehen zu bleiben, sondern immer dazu zu lernen. Nicht stehen zu bleiben, sondern immer dazu zu lernen. Für die Verheirateten, ja, wenn du verheiratet bist, wenn du das geschafft hast, wenn du das Papier in der Hand hältst, bitte bleib nicht stehen. Das reicht nicht. Amen. Bleibe nicht stehen. Arbeite an dir und an deiner Beziehung. Oder wenn du erfolgreich Kinder in die Welt gesetzt hast oder daran beteiligt warst als Mann, dass ein Kind in die Welt gesetzt wird, bleibe bitte nicht stehen. Arbeite an deiner Elternrolle. Arbeite an deiner Eltern-Kind-Beziehung. Und vergiss bitte nicht an deiner Partnerrolle. Die geht ja auch weiter zu arbeiten. Wenn du ein Kind bist, ein Jugendlicher bist, wenn du in Beziehung zu deinen Eltern stehst, arbeite daran, sei nicht immer gleich zufrieden oder sag nicht, es ist halt so. Es war immer so bei uns. Arbeite daran. Meine Mutter war knallhart. Ich weiß, ich wollte in die Gemeinde gehen, Lobpreis leiten und wir haben uns gerade davor gestritten. Und die fängt mich knallhart an der Tür ab und meint, und was willst du den anderen jetzt vormachen? Du hast deine Mutter nicht geehrt und jetzt willst du dich da hinstellen und irgendjemandem von Liebe Gottes erzählen und von Leben mit Gott? Ha! Boah, ich hatte einen Abend, das sage ich dir, ja. Ich hatte Stimmung. Aber sie hatte recht, sie sagt, hey, ich kann nicht wie die Axt im Wald sein zu Hause und dann in die Gemeinde gehen und einen auf heilig machen. Das bringt nichts. Der Wert dessen ist gleich null. Und das ist doch so gesund, oder? Gott will uns ja echt haben in allen Situationen. Gott will nicht, dass wir gespaltene Persönlichkeiten sind. Wenn du eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast und die Beziehung mit ihm begonnen hast, dann bleibe bitte nicht stehen. Geh weiter, erzähl den Menschen nicht, was vor 30 Jahren war. Erzähl den Menschen, was jetzt mit dir los ist, wo du jetzt mit Jesus weitergehst, was du jetzt mit Jesus erlebst, was jetzt deine Situationen und Herausforderungen sind. Die Gemeinde kann und soll hier eine Schatztruhe sein. Menschen, die wachsen, also Menschen, die weiterkommen, die erzählen mir immer wieder, dass irgendwo eine Schraube bei ihnen locker war oder wurde und dann haben sie sich auf die Suche gemacht nach dem passenden Werkzeug, um diese Schraube zuzudrehen. Und meistens waren das andere Leute. Also wenn du mies bist im Umgang mit Finanzen, such dir in der Gemeinde jemanden, der das drauf hat und triff dich mit ihm und sag, hey, ich bin immer mies, lebe in meinen Verhältnissen, wie kriege ich das hin, wie komme ich da raus? Oder wenn du in deiner Partnerschaft merkst, Mensch, wir kommen einfach nicht weiter, such dir ein Paar deines Vertrauens und löcher die. Und sagst, hey, wir sind nicht zufrieden mit dem, wie es ist. Wir wollen eine bessere Beziehung führen. Hilf uns, gib uns Tipps, bete für uns, dass wir weiterkommen. Und du merkst, deine Mutter bringt dich immer zum Ausrasten und du bist damit nicht zufrieden. Du würdest das gerne anders hinbekommen. Such dir Menschen, die das passende Werkzeug sind, die dir helfen, diese Schraube anzuziehen, festzuziehen. Wisst ihr, wir leben in einer kranken Gesellschaft im Sinne von im Job und in der Schule geht es nur um Leistung und nicht um den Charakter. Das ist doch krank. Oder andersrum gesagt, wir erkranken doch an den Chefs, die einen schlechten Charakter haben, oder? Selten erkranken wir jetzt nur an der Arbeitsleistung, sondern wir erkranken an dem, wie mit uns umgegangen wird. Kinder wollen die Schule wechseln meistens jetzt nicht wegen den Fächern, die da gelehrt werden, sondern wegen der Atmosphäre in der Schulklasse oder dem Verhältnis zum Lehrer oder dass der Lehrer nicht dafür sorgt, dass das Verhältnis unter den Schülern anders wird. Das ist der Charakter alles. Das ist ja Soft Skills. Leute wechseln ihren Job, weil sie gemobbt werden. Das sind die Soft Skills, Umgang miteinander. Es gibt leider kein Schulfach dafür. Aber dafür gibt's die Gemeinde. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo du an den Soft Skills, an den menschlichen Fähigkeiten arbeitest. Und ich verspreche dir, das ist eines der härtesten Schulen, die es gibt. Weil oft so unterschiedliche Leute in einer Kirche zusammenkommen. Wir machen ja keinen Aushang, wenn du mittleren Einkommens bist, weiß und männlich, dann geh in die Gemeinde X und so weiter, geh in die Gemeinde Y, sondern meistens kommt da so ein bunter Strauß von Menschen zusammen. Und dass die miteinander klarkommen, ohne sich die Küppe einzuhauen und da noch was Produktives für andere Menschen und für Gott hinkriegen. Boah, ich sag dir, manche meiner Abende, die sind gefüllt, ja, mit solchen Gesprächen. Und ich mache oft vieles falsch. Aber ich bin unterwegs. Ich stelle mich dem. Und die anderen Leute, die mit mir zu tun haben, die machen oft vieles falsch. Aber die sind unterwegs und die stellen sich dem. Und es ist so gut, da gemeinsam vorwärts zu gehen. Mensch, wir haben einen Charakter und Gott will an unserem Charakter arbeiten. Das ist Gottes Spezialität, ja. Er will vielleicht nicht deine sportliche Leistungsfähigkeit oder deine Denkfähigkeit total ausdehnen. Er will dich als Mensch ausdehnen, deinen Charakter ausdehnen. Das ist sein Bereich. Man sagt, hohe Kompetenz bei wenig Charakter erzeugt Chaos. Ich wiederhole das nochmal. Hohe Kompetenz bei wenig Charakter erzeugt Chaos. Können wir selber überlegen. Es gibt so viele Leute, die sind Fachgenies. aber du möchtest nicht mit diesen Menschen in einem Raum über längere Zeit eingesperrt sein, geschweige denn in Urlaub fahren. Die sind total gut in ihrem Ding, aber es ist gut, dass wir gut werden, dass wir exzellent werden, aber unser Charakter muss hinterherkommen. Unsere menschlichen Fähigkeiten müssen hinterherkommen. Wie oft werden Leute zu Chefs gesetzt, sind aber charakterlich nicht so weit, mit Menschen umzugehen, haben die Macht, über andere zu entscheiden, sind aber schlechte Menschentypen, Menschenführer. Und es passt nicht. Die haben zwar die Kompetenz, aber nicht den Charakter und es resultiert in Chaos. Und hier hat die Gemeinde so viel zu geben. Ich glaube, Leute, die über Jahre in einer Gemeinde mitarbeiten, ey, ganz ehrlich, das Feedback, was ich bekomme, in Mannheim gibt es ein Sommerlager und es läuft schon über viele Jahre und über viele Jahre werden da Jugendliche geprägt. Und mittlerweile kommen dann auch Unternehmen auf dieses Lager und suchen sich dort Bewerber, weil die sagen, wenn wir so einen Jugendlichen kriegen, der da ein paar Jahre mitgegangen ist auf so ein Zeltlager und da geprägt wurde, wir haben da keinen Stress. Die Wirtschaft wird sich Finger lecken nach Menschen, die in Soft Skills von früh an fit sind. Und die Gemeinde ist quasi die Schmiede für Soft Skills, für Charakter, für geprägt werden. Wer Gott kennenlernt, der lernt schnell, dass Gott ihn verändern möchte. Das bedeutet Arbeit. Aber das ist doch immer so in Beziehung. Heirate mal und du dachtest davor, bist du perfekt. Sie ist auch perfekt. Und danach weißt du, du hast ja zum Glück noch das ganze Leben, um an dir zu arbeiten. Ja? Es ist so. Und dann bekommst du Kinder und dann denkst du, wow, es fängt von vorne an. Wer diese Mühe nicht scheut, gewinnt. Wer diese Mühe scheut, der beraubt sich selbst, der beklaut sich selbst. Diese Mühe ist es wert. Wer sich entscheidet, Gottes Kirche zu bauen, der wird automatisch durch seine Kirche gebaut oder erbaut. Wer sich entscheidet, Gottes Kirche mitzubauen, der wird automatisch durch seine Kirche erbaut. Ich kann, glaube ich, sagen, dass in den letzten 20 Jahren hat mich keine Institution so stark geprägt und gebaut wie meine Ortsgemeinde. Und zwar als Mitarbeiter erstmal. In der Volksmission Mannheim war ich 15 Jahre insgesamt. Das war die prägendste Zeit. Hat mich am meisten geprägt. Nirgendwo habe ich so viel Verantwortung übertragen bekommen wie dort. Nirgendwo durfte ich im geschützten Rahmen Fehler machen, ohne dass mir dafür gleich der Kopf abgerissen wurde. Klammer auf. Kurz war es kurz davor, oft war es kurz davor und ich habe es auch meistens verdient. Und ich habe mich immer gewundert, dass sie mir nicht den Kopf abgerissen haben. Und das nennt man Nächstenliebe, das nennt man Vergebung, das nennt man Gnade. Ich glaube, in jedem anderen Verein, die hat mich 5-mal rausgekickt. Mit Grund. Ja, aber da gab es wohl Leute, die haben gebetet. Ja. Nirgendwo habe ich meine Zeit und Freizeit und so viel meiner Zeit, Freizeit und Finanzen in Einsatz investiert wie dort. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Nirgendwo musste ich lernen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen umzugehen. Wisst ihr, wir können ja über Integration und Flüchtlinge und so weiter diskutieren. Hey, hab mit unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinde zu tun, aus unterschiedlichen Kulturen, die alles völlig anders sehen wie du. Und dann noch behaupten, die sind richtig. Und du behauptest ja auch, dass du richtig bist. Und dann denkst du, ja, was ist jetzt? Und dann musst du vor Gott kommen und gemeinsam den gemeinsamen Weg suchen und Kompromisse eingehen. Das ist so gut, früh da rangeführt zu werden. Da waren ältere Menschen, ältere Leiter, Jugendleiter, Pfadfinderleiter, Lobpreisleiter, Gemeindeleiter, Pastoren, Älteste, die haben an mich geglaubt, haben sich in mich investiert und haben für mich gebetet, haben mit mir gebetet, haben mir beigebracht, wie man betet, haben mich korrigiert, haben bis tief in die Nacht Gespräche mit mir geführt, haben mich auf Konferenzen und Fortbildungen mitgenommen und sind mir massiv auf die Füße getreten, wenn ich wieder mal dumme Entscheidungen getroffen habe. Aber in einer Haltung aus Korrektur und Liebe. Ich habe gemerkt, die korrigieren mich, aber erstmal habe ich gemerkt, sie lieben mich. Ich meine nicht dieses Manager-Getue von, oh, bevor du jemand Kritik gibst, sag ihm 3 positive Dinge. Kennt ihr das? Das ist so bla bla, wenn du das Herz von der Person nicht spürst. Wenn du nicht spürst, dass sie für dich ist. Dann ist es so ein Trick, ne? So ein psychologischer Trick. Sag ihm was Nettes und dann gib ihm rein. Dann kann er ja nicht sagen, du wärst fies gewesen, weil du hast ja erst was Nettes gesagt. Aber du spürst schon, dass dieses Nette irgendwie so ein Coaching-Methode ist. Und dass da keine Liebe dahinter steht, dass da keine Beziehung dahinter steht. Will das irgendjemand wirklich? Ich meine, man spürt das immer, ne? Wenn das dann so erst gelobt wirst und dann krutsch. Das soll so nicht sein. Das ist nicht das, was wie das in der Gemeinde laufen soll. Wir sollen das anders machen. Jemand hat gesagt, solange du keine Liebe für den anderen hast, gib ihm keine Kritik. Ich finde es harte Arbeit. Solange du keine Liebe für die Person hast, gib ihm keine Kritik. Warum? Weil Kritik ohne Liebe zerstört. Und dann ist Kritik wichtig. Oder dass jemand die Schraube festdreht, so würde ich sagen. Dass er bei dir sieht, Mensch, da ist Gefahr. Ich habe in diesen Heranwachsen nie erlebt, dass jemand mir gesagt hätte, du bist zu jung dafür oder zu unfähig. Da haben Menschen viel mehr an mich geglaubt, als ich selber an mich geglaubt habe. Da waren Menschen, die haben in moralischen und in ethischen Fragen einen hohen Maßstab an mich gesetzt und haben gesagt, hey, du bist Vorbild. Wenn du Vorbild bist, dann sei ein Vorbild. Und es war hart, das war aber so, so, so gut. Kritik, ich will dich einfach warnen, äußere nicht Kritik an Menschen, äußere auch nicht Kritik an Kirche, wenn du nicht selber mit auf der Baustelle bist. Wenn ihr mal Kinder habt, dann kommt einer um die Ecke und will euch Erziehungstipp geben, hat aber keine eigenen Kinder. Das sind doch die Besten, oder? Da kannst du das meiste draus schöpfen. Das erreicht so richtig dein Herz. Oder denen, ihre Kinder sind ganz anders. Aber sie wissen ganz genau, was bei dir der Schlüssel ist, damit es halt besser wird. Oder Leute, die dann vorbeikommen und die wissen gar nicht, die kennen dich überhaupt nicht. Und dann sprechen die so einfach Dinge rein oder kritisieren. Es ist nicht, unsere Aufgabe ist zu erbauen und zu bestärken und dann zu korrigieren. Aber zwei Drittel ist erbauen und bestärken. Auch Prophetien der Gemeinde, zwei Drittel erbauen und bestärken. Und wir sind in einer Gesellschaft, die ist zu arg auf dieses Kritisieren und so, ne? Wir Deutsche sind nicht die größten lobenden Nationen, würde ich sagen, ne? Wir sind die Nation der Ingenieure, die das so perfekt machen will, die es richtig gut machen will. Gute Qualität. Es gibt diese Lebensbereiche, ich nehme mal ein paar einige, Beziehungen, Großfamilie, Ehe, Arbeit, Schule, Ausbildung, Ehrenamt, Glaubensbeziehung, all diese Lebensbereiche, die so wichtig sind, können durch deine Mitarbeit gefördert werden. Und hierbei möchte ich mich auf die einzige wahre Autorität, die es gibt, beziehen, nämlich die Schrift. Ich möchte mit euch diesen Text angucken, im 1. Timotheus 3, Verse 1, fortfolgende. Die Seitenzahl wird angezeigt, ihr habt die weißen Bibeln um euch herum. Ich lade euch ein, das ist ein zusammenhängender Text, wo einem eins klar wird. Gott will nicht nur irgendwelche Jobs verteilen, Gott will nicht nur irgendwelche Jobs in der Gemeinde verteilen, sondern in erster Linie ist er an dir als Mensch interessiert. In erster Linie geht es ihm um dich und um deinen Charakter, um deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu Menschen. Und was hier alles genannt wird, das könnte man vielleicht als Softskill-Kurs in den Schulen anbieten, anhand der Bibel. Das wäre mal was. Ihr zukünftigen Lehrer und Rektoren von Schulen, ja? Macht euch da mal Gedanken. Hier wird geschrieben an den Timotheus und damit auch an uns, an dienende und leitende Mitarbeiter. Ich fange mal mit dem zweiten Vers, dem zweiten Teil ein. Dort steht, ein dienender und leitender Mitarbeiter, er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Ich würde sagen, wer leitend in einer Ortsgemeinde mitarbeiten will, der darf und er muss in den Lebensbereichen Beziehung, Treue und Verantwortungsbewusstsein vorleben. Treue und Verantwortungsbewusstsein. Gott will dich dahin bringen, Gott will dich in diese Richtung entwickeln, dass du Treue und Verantwortungsbewusstsein hast. Wenn ich mitbekomme, dass in anderen Kirchen Menschen sich scheiden und dann die Männer nicht die Verantwortung für die Kinder, die sie in die Welt gesetzt haben, übernehmen, kommt mir das Kotzen. Nur so ein Beispiel. Und diese Leute dienen und leiten irgendetwas, geht gar nicht. Du hast Verantwortung und Treue. Und das hast du dein Leben lang, die Verantwortung, für die du gesetzt wurdest, hast du dein Leben lang. Wer leitend in einer Ortsgemeinde mitarbeiten will Und hey, das sollten wir alle wollen. Dort steht am Anfang, danach sollten wir alle streben. Wir führen in unserem Alltag, wir führen. Weiter steht, dein Verhalten sollte keinen Anstoß erregen. Du solltest gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Hier geht es um Charakter, Kompetenz. Dein Charakter sollte deiner Kompetenz nicht hinterherhinken. Viel Kompetenz, wenig Charakter. Freundlich zu Menschen, geduldig und anderen etwas beibringen wollen. Das bedeutet aber auch, dass du dir selber was beibringen lässt. Ich habe hohen Respekt vor Menschen, die im hohen Alter noch lehrfähig bleiben, die noch bereit sind, was zu lernen, auch von den Jungen. Weiter steht, er darf weder alkoholsüchtig sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Hier geht es darum, wie gehen wir mit uns um, wie gehen wir mit anderen um, dass wir andere nicht schädigen, dass wir auch Geld nicht höher setzen als Menschen. Und wir merken, unsere Kultur geht genau in die andere Richtung. Mensch, wenn er produziert, taugt er was. Wenn er nicht produziert, dann nehme ich mir einen Chinesen. Wenn der nicht mehr produziert, dann nehme ich mir einen Flüchtling. Wenn der nicht mehr produziert, baue ich mir eine Maschine. Vers 4 steht, er muss in vorbildlicher Weise um seine Familie sich kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Ich glaube, du musst ganz viel Liebe in deine Kinder reinstecken, damit sie dir gehorsam sind im positiven Sinne. Da musst du viel reinstecken, dass es eine gute Beziehung ist, dass sie auf dich hören. Ich würde sagen, dass sie auf dich hören. Dass sie wissen, du bist nicht irgendwer, sondern du bist Mama und Papa. Aber dass sie das tun in unserer Gesellschaft, ich glaube, wow. Da braucht es echt Liebe. Und ich merke, diese Liebe, da musst du dir immer wieder die größte Portion von Gott abholen. Wenn du das versuchst aus eigener Kraft, ruf mich an, wenn es mal geklappt hat, ja. Den Anruf werdest du wahrscheinlich nie bekommen. Nur aus eigener Kraft, das zu schaffen. Und hier in Klammern steht so schön, oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Weißt du, dieses Beide, kümmere dich nicht um andere Menschen, da draußen, sage ich jetzt mal, außerhalb von deinem Haus, wenn du dich nicht um die Menschen in deinem Haus kümmerst. Das macht keinen Sinn. Also ist es auch so wichtig, dass wir uns um unsere Häuser kümmern, um unsere Familien, unsere Ehen, um die Kinder, um die Verwandten, um die älteren Eltern. Das ist so wichtig. Das ist ein hohes Gebot. Und weißt du was? Gott will uns dabei helfen. Lebe glaubwürdig daheim. Dann kannst du auch andere Menschen gut prägen, im Job, bei deiner Karriere, überall. Und lass dich nicht dazu verführen, Karriere zu machen und Familie zu vernachlässigen und sie immer den Kürzeren ziehen zu lassen. Vielleicht hast du keine Kinder, dann ist es der Ehepartner. Lass dich nicht davon verführen, Karriere zu machen und deinen Ehepartner zu vernachlässigen. Vielleicht hast du keinen Partner, aber du hast Beziehungen zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester oder zu deinen Eltern. Vernachlässige das nicht, das ist genauso. Sieh das nicht nur als eine Last oder als eine Pflicht. Vernachlässige das nicht. Hier steht weiter, es ist aber auch wichtig, dass er oder sie außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Nicht jeder wird gut über dich reden, das ist damit nicht gemeint. Aber wenn jeder weiß, dass du ein Dieb, dass du ein Verbrecher bist, ja, in deiner Nachbarschaft, weil sie das sehen jeden Tag, und dann versuchst du einen auf nett zu machen vor Gott, wem willst du das erzählen? Jesus Christus ist nicht Allah. Wenn die Sonne untergeht, sieht Jesus Christus immer noch, was du machst. Und sogar im Urlaub. Der hat keinen Schichtdienst, Daniel hat keinen Urlaub. Der ist immer für dich da und er schaut immer in dein Leben rein. Und zwar mit einem liebevollen, guten Blick, der dich weiterbringen soll. Einen guten Ruf haben außerhalb der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule. Boah, ich finde es so schwer. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Echt. Oder in der Ausbildung. Boah, war das hart. Oder? Einen guten Ruf zu haben in der Schule. Gut mit den anderen umzugehen, auch wenn die nicht nett zu einem waren. In der Gemeinde war das oft viel einfacher, fand ich. Aber so in der Schule, wo man jeder cool sein will und sich beweisen will, oh, es war hart. Weiter steht auch die Diakone. Also Diakone sind Menschen, die vorwiegend dienen, die die dienende Tätigkeiten erledigen, die der Leitung der Gemeinde zur Hand gehen. Das sind Diakone. Aber genauso für sie, auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Das heißt Worttreue, das heißt auch Vertragstreue, das heißt auch Pünktlichkeit. Also da kann man nicht kommen und sagen, naja, der eine ist eher so afrikanisch gestimmt, der eine ist eher so deutsch gestimmt, der eine ist eher so russisch gestimmt. Nein, nein, nein. Wenn du jemandem ein Wort gibst, dann halte das Wort. Wenn du ihm das Wort nicht geben kannst, dann gib ihm das Wort nicht. Worttreue, ja, Verlässlichkeit. Versprich nicht Dinge, die du nicht halten kannst. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. Verbindlichkeit. Es ist total schwer, dass Menschen heute noch sagen, das ist meine Ortsgemeinde, das ist meine Kirche, da zahle ich meinen Zehnten rein, da gebe ich meine Mitarbeit rein, da gehe ich sonntags hin, da bete ich für diese Leute. Wenn andere sagen, boah, ich bin in der weltweiten Gemeinde, sage ich, wie schaffst du das? Wie kannst du diese Verantwortung tragen? Boah, wenn ich in dieser Gemeinde 50 Leute kenne, boah, und dafür Verantwortung zu tragen, das übersteigt schon meine Kompetenzen. Wenn ich jetzt für die weltweite Gemeinde zuständig mich fühlen soll und davon die Verantwortung für Leute, die ich nie sehen werde, wow, die Kapazität habe ich gar nicht. Nein, du kannst für ein paar Menschen wirklich Verantwortung übernehmen, für sie da sein, dich kümmern, an sie denken, glauben, sie stärken, sie ermutigen. Ich kann nicht alle Christen in Bad Dürkheim das machen. Und ich bin froh, wenn mir Gott bei denen, die schon hier sind, hilft. Verbindlichkeit, sagen, hey, da gehöre ich dazu. Verlässlich. Hey, auf mich ist Verlass. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und zwar nicht abhängig vom Wetter. Heute ja, morgen nicht. Oh, der hat mich kritisiert. Oh, die hat mich nicht gegrüßt. Oh, da ist meine Verbindlichkeit und Verlässlichkeit schon anders. Ich glaube, Kinder genießen es, dass sie immer nach Hause kommen können, auch wenn sie 40, 50 sind. Wenn es dann zu Hause gibt und auch wenn sie Mist gebaut haben, dass sie nach Hause kommen können, dass sie wissen, hey, das ist immer noch Mama und Papa, ne? Das sind immer noch da für mich. Wir lieben doch diese Verlässlichkeit, ne? Und ich genieße es auch, wenn ich weiß, hey, in meiner Ortsgemeinde, da könnte ich heute hingehen. Wenn ich wieder nur scharf wäre, ja, könnte ich einfach mich da reinsetzen und könnte wieder Teil von dieser Ortsgemeinde sein. Die Verhältnisse sind gesund, die Beziehungen sind gesund, kennt man sich und schätzt man sich. Ich will das gar nicht missen. Ich will nicht zu allen Gemeinden in der Pfalz gehören. Puh, da gehöre ich ja überall und nirgendwo hin. Ich will ja auch eine Frau haben und nicht, naja, ihr versteht das Beispiel. Weiter steht, sie müssen, Vers 9, an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat. Und sich ein reines Gewissen bewahren. Der eigene Glaube wird immer wieder auf die Probe gestellt. Wir sollen an ihm festhalten. Ich höre so oft, ich will mal diese heilige Kuh schlachten, ich höre so oft von Christen diesen Satz, ich kann gerade nicht glauben. Oder es fällt mir schwer zu glauben, oder ich habe gerade irgendwo meinen Glauben verloren. Ich höre als Seelsorger diesen Satz oft. Und ich sage dir auch, das gehört ein Stück weit zum Leben als Christ dazu. Aber das bedeutet ja nur, bei mir ist die Schraube fast rausgefallen aus dem Gewinde. Da ist so am Ende vom Gewinde. Und ich will dir sagen, das bedeutet bei Gott nicht, dass er dich abfragt. Nur weil bei dir die Schraube am Ende vom Gewinde ist und kurz vorm Rausfallen. Sondern bei Gott heißt es, wir bringen dich mal in eine Vertragswerkstatt, dann haben wir das richtige Werkzeug und dann drehen wir das Ding wieder fest. Und dafür brauchst du andere Menschen, dafür brauchst du Gemeinde, dafür brauchst du Menschen, die sagen, hey, wir erklären uns verbindlich zu dir. Und Mitgliedschaft oder Teil einer Gemeinde bedeutet ja einerseits, ich erkläre mich verbindlich zu der Gemeinde, aber dann aber auch die Gemeinde erklärt sich verbindlich zu mir. Das ist keine Einbahnstraße, wir sind ja kein Fundraise-Verein oder sowas, ja. Sondern diese Verbindlichkeit in beide Richtungen, das ist das, was das Ideal, dafür ist Jesus gestorben, ja. Das war sein Traum, seine Braut. Der eigene Glaube wird immer wieder auf die Probe gestellt. Und da brauchst du den anderen. da brauchst du den anderen, der dich versteht, der da auch schon mal durchgegangen ist und sagen kann, jo, kenn ich, war ich, aber ich erzähle dir, wie es da rausgeht. Ich erzähle dir, wie man da weiterkommt. Traue nie einem Leiter, der nicht hinkt. Richtig? Oder dem Christen, ja, der alles auf die Reihe kriegt. Sorry, aber so viel Selbstüberschätzung kannst du ja gar nicht geben. Der eigene Glaube, er wird auf die Probe gestellt. Ich glaube, wer ohne Gemeinde lebt, der ist wie eine Pflanze ohne Erde. Nicht gepflanzt, ohne Halt, leicht umzuschmeißen. Und das ist schade. Das ist total schade, wenn es Pflanzungen gibt, die nicht dazu kommen, sich zu entfalten und zu wachsen. Vers 15b, du sollst wissen, dass wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören. Hey, gehör zum Haus Gottes, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, das ist echt eine steile Ansage, die Gemeinde, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Also, ich würde mal sagen, ziemlich stabiles Gerüst, beziehungsweise ziemlich stabiles Fundament. Ich stelle mir so eine Rheinbrücke vor, die riesig ist und unten hast du so einen Pfeiler. Und den jeder sieht, wo jeder drüber fährt. Und hier wird gesagt, die Gemeinde soll so ein Bollwerk sein, soll so ein stabiles Gerüst sein in ihrer Gegend, in ihrem Umgebung, an ihrem Ort. Ort der Wahrheit, wo wir Leute uns treffen, dass wir nicht immer derselben Meinung sind, sondern dass wir die Wahrheit verkörpern, dass wir die Wahrheit leben, dass wir an der Wahrheit arbeiten. Und spätestens da merkst du, die Latte ist hoch. Die Messlatte ist so hoch und es ist so gut, dass wir Jesus haben. Es ist so gut, dass Jesus gesagt hat, ich helfe dir. Das ist so gut, dass Jesus gesagt hat, ich mache aus dir wieder einen Renner. Ja? Du bringst mir diese alte Kiste, aber ich mache daraus wieder ein renntaugliches Auto. Ich bring dich wieder ins Rennen und ich baue dich so, dass du das Rennen überstehst und dass du auch ins Ziel einfährst. Völlig egal, welche Abwrackkarre du mir bringst, ich mach dich wieder fit. Ich bring dich auf die Straße. Und wenn du deine Karre gegen einen Baum fährst, dann hole ich dich wieder in die Werkstatt und dann repariere ich dich wieder und bring dich wieder auf die Straße. Also Gott ist da ganz öko und ganz, ja, ökonomisch, ökologisch eher. Aber das ist klar, weil wir sind seine Kinder. Kein Elternteil würde irgendeins der Kinder einfach abschreiben. Es bleiben immer die Kinder, ne? Die Ortsgemeinde soll nichts Kleineres und nichts Geringeres als der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit sein. Ich glaube, Gott meint es ernst mit der Ortsgemeinde und er meint es ernst mit dir. Und die Frage ist, wie schaut es mit mir, mit dir aus? Meinen wir es ernst mit Gott? Meinen wir es ernst mit seiner Gemeinde? Was steht da auf dem Weg? Wo stehen wir uns im Weg? Was muss ausgeräumt werden, um dahin zu kommen? Bau an der Ortsgemeinde mit und es wird an dir gebaut. Hundertprozentig. Und über Jahre. Und manchmal sind die Leute, die dich am Anfang sehr geärgert haben, oder ich würde sagen, manchmal sind die Leute, die dich am Anfang am meisten geärgert haben, am Ende die, denen du am meisten dankbar bist. Und die Leute, die dich immer nett fanden und dich genauso lassen wollten, wie du bist, von denen hast du nichts über die Jahre. Kann es sein? Überleg mal. Ich habe von vielen Leuten in der Gemeinde mit diesem Hallo und wie geht's dir und nett eigentlich gar nicht profitiert. Es war nett. Aber profitiert habe ich davon nicht. Es ist so, wenn du zur Werkstatt kommst und die sagen, 20 Euro, wir haben nichts gefunden. Und dann fährst du raus und die Karre fällt auseinander. Oder wenn du zu Wald- und Wiesentüv gehst, die geben dir TÜV, ohne jemals das Auto gesehen zu haben. Du schiebst das Geld drüber und bekommst die Papiere und du hast TÜV. Aber es hilft dir überhaupt nicht. Ich würde euch einladen, dass wir gemeinsam beten. Und du darfst auch laut beten. Und wenn dir Dinge klar geworden sind, wahr geworden sind, dann darfst du sie auch im Gebet laut äußern. Jesus, danke dafür, dass du uns Versager besonders lieb hast, dass du eine nicht perfekte Gemeinde suchst, dass du auf der Suche bist nach Menschen, die es echt nicht drauf haben und dass du der Gott bist, der uns total gerne in seine Schule nimmt, der uns total gerne an die Hand nimmt und der uns verändert. Und komischerweise gebrauchst du dazu andere Menschen. Und du lässt zu, dass wir uns aneinander reiben. Du lässt zu, dass wir voneinander lernen. Du lässt auch zu, dass wir uns gegenseitig verletzen. Du lässt auch zu, dass wir, ja, dass wir es nötig haben, auf den anderen wieder zuzugehen und Versöhnung und Vergebung zu suchen. Du lässt das alles zu. Das ist Teil deines, ja, des Ganzen, Teil deines Planes. Bitte lass uns nicht stehen. Lass uns mehr zu einer Gemeinde zusammenwachsen, wo wir miteinander und aneinander arbeiten. Wo wir hier nicht nur zusammenkommen als eine Alternative zum Brunchen oder irgendwas anderem am Sonntagvormittag, sondern wirklich auch zusammenkommen, um an unserer Beziehung zu dir und an der Beziehung zu Menschen zu arbeiten. Ich bitte dich darum, Herr. Und da, wo wir uns Kraft fehlt, das ist normal, sonst bräuchten wir dich ja nicht. Da, wo uns Kraft fehlt, da gib uns diese Kraft, da beschenke du uns mit dieser Kraft. Ich bitte dich darum, Jesus. Ja, Vater, und so segne uns auch. Wenn du Dinge uns klar gemacht hast, auch in der Predigt, Herr, dann war es dann ein guter Heiliger Geist meistens, der uns ein oder zwei Punkte aufs Herz gelegt hat, Herr. Und jetzt kommt dieser Kraftakt von uns, das nicht wieder irgendwo versacken zu lassen, sondern wirklich dem Taten folgen zu lassen, das umzusetzen und diese ein, zwei Sachen mitzunehmen und anzugehen und anzufangen zu leben oder stärker zu leben oder wieder zu leben. Dann kommt nämlich Frucht heraus aus dem Samen, den du gepflanzt hast in unser Herz. Du pflanzt ja, aber damit Frucht dabei davon herauskommt. Danke dafür. Amen.